ARD.
Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Depression und Suizid.
Also ich bin mit Füßen sehr speziell zum Beispiel. Und dann hat mein Mann, der hat sich dann irgendwie da irgendwie die Socken ausgezogen. Und ich dachte mir so, oh, da hat sich aber auch jemand mal ein paar Wochen jetzt nicht die Zähne geschnitten. Und dann hat der noch so Greifvogel-Moves gemacht und hat mich sogar wirklich noch geschnitten mit seinem Zehennagel, weil er irgendwie so rumgefuchtelt hat.
Kein Problem.
I was still so in love. Ich dachte mir so, du bist so toll.
Meine Oma hat sich erhangen. Mehrere Onkel haben sich umgebracht. Also wenn wir uns treffen, so bei großen Familienfesten, dann heißt es immer, hast du deine Depression dieses Jahr schon gehabt? Aber wir machen auch unsere Witze darüber.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Evelyn Weigert
und
Atze Schröder.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Lover of the Russian Queen.
Kontext wieder mal nicht krass. Ja. Geil. Ich war einmal auf dem Bonnie M. Konzert mit meinem Vater.
Ich war auf dem Bonnie M. Konzert. Stell mir vor, das wäre ein Date. Ey, da fällt mir gerade ein. Mickey Beisenherz, ne?
Ja. Apropos, und danach möchte ich über Dates sprechen.
Sehr gut, Dates. Mickey Beisenherz hatte ein Date mal in Hamburg und dann stellte sich im Laufe des Dates raus, dass sie die Tochter von dem Bonnie M. Tänzer ist.
Nicht dein Ernst.
Bobby Farrell.
Ist es seine jetzige Freundin?
Nee, schade.
Nee,
Bobby Farrell. Und ich habe mal bei der Chartshow neben Bobby Farrell gesessen. Als erst haben die einen Auftritt gehabt, Bonnie M., Liz Mitchell und Co. Und er hat getanzt, er war auch schon so in den Jahren. Und dann saß er neben mir und ich bin sicher, dass dieser Anzug, den er anhatte, der hier so tief ausgeschnitten war, dass er zum letzten Mal so Ende der 80er in der Wäsche war.
Ein bisschen gemockt. Oh, so nach altem Schweiß oder eher so nach Keller?
Weißt du, so wie es in Theaterräumen riecht, aber als wenn da noch so eine Horde Moschusbüffel in die Ecke gibt.
So eine wilde Mischung an Gerüchen.
Ja.
Was ist für dich der schlimmste Geruch?
Kotze. Ja.
Mhm.
Kennst du den alten Witz, kennst du, ne? Was ist warm und riecht nach Banane?
Nee.
Affenkotze.
Ich habe wirklich, war Gott sei Dank noch nicht in Kontakt mit Affenkotze, aber ich stelle es mir schön vor, ja. Ich saß vor kurzem im Flugzeug nach Dänemark und es hat sich ein Mann dann, der kam ganz spät ins Flugzeug und ich dachte mir schon so, oh. Und neben mir war noch ein Platz frei. Atze, der hat so gestunken, dass ich wirklich...
Was macht man?
Ich habe mich dann, also ich bin eh empfindlich mit sowas.
Ich auch.
Und mir hat es auch leid getan, weil ich mir auch dachte, da wird wahrscheinlich nicht alles okay sein, wenn du so riechst. aber ich habe es wirklich, ich habe es nicht mehr gepackt irgendwann. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil mich das so, also wirklich dachte ich muss brechen. Es war wirklich, es war irre. Und ich habe dann schon mal so über meine Mutter so drüber gelehnt, lag schon immer so bei ihr drüben und dann habe ich die Flugbegleiterin, die haben das, also es haben alle gerochen und meinte so, ob das irgendwie machbar wäre, dass ich mich irgendwo anders hinsetze.
Da muss ja der Sitz auch rausgebaut werden.
Hey, da dachte ich mir auch dann auch so, es musste irgendwie eigentlich grundsätzlich.
Und hast du eine Erklärung?
Boah, das war, ich konnte diesen Geruch, das hat so, das war wirklich Verwesung. Das war wirklich, also mir tut es auch wirklich leid.
Ja.
Aber ich hab's nicht durchgestanden. Also ich konnte mich wirklich nicht.
Und
ja, war krass.
Und hast du Roberto Blanco da mal angesprochen? Ich habe die ganze Zeit nach einem Namen gesucht. Sorry, Robert, ich meinte keinen persönlich. Ich habe nur nach irgendeinem Namen gesucht, den jeder kennt.
Das sieht so aus, als würde er wahnsinnig gut duften.
Ja, der duftet mit Sicherheit nach kubanischem Zuckerrohr. Ja.
Ich glaube, der riecht so nach so einem richtig schweren, edlen Parfum.
Ja, mit Holznote
und
ein bisschen Zigarre drin.
Ja, würde mir gut gefallen. Nee, aber das so Kotze ist für dich so der Endgegner.
Ja. Also wenn jemand reiert, kann ich mich eigentlich direkt daneben stellen. Ich könnte es auch nie wegmachen. Also nee, könnte ich nicht. Selbst bei sehr nahestehenden Personen, einem eigenen Kind.
Da geht's, finde ich, ne?
Aber
oder auch bei
Themen.
Leuten, die man wirklich wahnsinnig liebt.
Aber stell dir jetzt nochmal vor, erstes Date und wir wären jetzt schon beim Thema Kotze.
Könnte bei einem Date mit mir gut passieren. Sag ich dir, wie es ist. Icebreaker.
Eine Freundin von mir hatte ein Date und der Typ hat immer auch so, weißt du, so beim Margarita-Schlürfen und so, der ging immer so runter.
Ja.
Und sagte dann so mittendrin, die waren ja beim Thema, sagt er zum Beispiel, Lieblingsfilm. Ne? Und dann wieder Thema, und dann, Lieblingsurlaubsort.
Ich einfach so abkaspern.
Ja, total.
Was war denn das schlimmste Date, was du hast? Kannst du dich an ein Date, wo du echt dachtest, das war wirklich, das war kacke?
Ich weiß nur, dass ich weggerannt bin tatsächlich. Dass ich
wirklich?
Ich muss zur Toilette und ich bin gerannt. Ja.
Aber weg vor der Frau oder?
Ja, es war, also das lag wahrscheinlich genauso an mir wie an ihr. Aber es passte einfach. Es war, weißt du, was das Allerschlimmste war? Es war todlangweilig.
Mhm. Wenn man einfach, wenn der Funke einfach, wenn einfach gar keine Chemistry da ist, ne?
Also eine Freundin von mir hat sich nach langer Ehe bei Elite-Partner angemeldet. Mhm. Ne? Kam aus gut situierter Ehe.
Muss man eigentlich wirklich Elite sein oder heißt das eigentlich nur so?
Ich glaube, da kannst du auch als Assi, solange du zahlst, kannst du da Mitglied sein.
Eigentlich darf jeder rein, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Sie nicht mehr ganz so jugendlich, Ende 40, würde ich mal sagen, wohlwollend. Und dann erstes Date in Münster in der Innenstadt. Und der Typ hatte aber 20 Kilo mehr als auf dem Foto. Mhm. Und auf dem Foto hatte er auch noch Haare. Oh. Und da hat sie aber direkt gesagt, pass auf, das geht nicht gut los hier. Lass uns das mal direkt lassen. Das war das erste Date. Das zweite Date hat sie sich mit einem Typen getroffen, der meinte, das war ein ganz humorvoller Typ so. Und der hat gesagt, oh, gehen wir zum Griechen, ne? Und sie hat sich gedacht, ach, da war ich ewig nicht beim Griechen.
Boah, ich finde Griechisch aber auch krass.
Ja, oder? Ey, mit Tzatziki und unserem Merkleid.
So, ja, eigentlich total doof, weil ja. Sie, ich meine, ist ja lecker, aber irgendwie, das wäre für mich auch so beim ersten Date, das wäre mir irgendwie unangenehm, dann rüssel ich danach Knoblauch irgendwie.
Ja.
Ne? Also wäre mir irgendwie zu, wär mir zu krass, ja, würde würd ich mich unwohl fühlen.
So, und dann haben sie, das kostet ja auch alles nicht viel beim Griechen, und dann haben sie so einen Rizina-Wein getrunken, der so in diesen Kupferkännchen kommt. So, und hat eine Gesamtrechnung von 37,20 Euro und er hat gesagt, teilen wir, ne? So, dann hat er einen 20 hingelegt, sie hat einen 20 hingelegt und dann kam mal das Wechselgeld und er hat das Wechselgeld eingesteckt. Und dann hat sie den dritten Stage beim örtlichen Promi-Italiener, den ja jeder Ort hat, selbst das letzte Kaff.
Ja.
Und der Typ hat schon auf sie gewartet und sie fährt so einen relativ schnellen BMW und er hat da also zur Begrüßung gesagt, hast du dir ein dickes Auto geliehen, um mich zu beeindrucken oder was? Und dann war der Typ aber super witzig, der hat den ganzen Abend nur gegeiert.
Ja.
Und weil sie fahren musste, hat sie einen Prosecco getrunken und er hat in der Zeit zwei Flaschen Wein und 12 Grappa getrunken.
Hat sich immer gegönnt, ja.
Und dann hat er sie noch, als sie dann fahren wollte, hat er sie zum Auto gebracht und hat sich so auf dem Autodach abgestützt und versucht, sie dabei zu küssen.
Und hat sie gesagt,
kann ich dich vielleicht nach Hause fahren? Und er hat gesagt, nö, ich habe mir noch eine Flasche Wein bestellt. Und dann hat sie sich bei Elite-Partner abgemeldet.
Also 3 Dates und dann war es over.
Ja.
Wie hast du deine jetzige Freundin kennengelernt?
Wir kannten uns schon 10 Jahre. Die war früher mit einem Freund von mir zusammen.
Und habt ihr eine Familie, ne?
Ist sie übrigens immer noch.
Ja?
Nein.
Hey Roland, wenn du das hörst. Nein,
da,
ja.
Da war schon lange Feierabend und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen, haben an der Hotelbar irgendwo gesessen, haben zusammen gesoffen und haben irgendwann gesagt, sag mal, du bist ja eigentlich ziemlich gut so. Du auch. Und so kam das dann.
Also und vorher war dir das jetzt aber nicht so bewusst, dass du dich eigentlich ganz gut findest. Oder doch?
Ne, die gehörte immer so dazu. Das war so ein Kumpelverhältnis. So 1000-mal berührt. Ja. Tatsächlich. Mhm. Und dann so fest, echt richtig gut.
Und für deinen Kumpel war es auch fein?
Ja, die hatten schon lange, das okay, Jahre.
Also war ein altes, war eine alte Geschichte.
Der war schon 10 Jahre, der war schon mit einer anderen verheiratet. Also okay. Wenn der noch sauer wäre, Hut ab. Wie war es denn bei dir?
Oh, ich hatte viele komische Dates.
Ja, was war denn das Schlimmste, wo du, was war denn dein schlimmstes Date?
Ja, also das war mit so einem Dude, der sah ein bisschen aus wie Hugh Grant. Das hat mich irgendwie kurz gecatcht. Und der war so... Also, weißt du, es ist ja schön, dass jeder so ist, wie er ist.
Auch ne? So ein Typ wie Hugh Grant?
Ja, ganz groß, also wirklich
so
gut aussehen. So
tapsig, unbeholfen.
Aber der war so mir zu, der hat mich immer so ganz eindringlich, so ganz intensiv angeguckt. Aber so, weißt du, auf einem, ja wirklich, weißt du, so, ja wirklich so. Und dann hat er seine Hand auf meinen Schoß, also auf mein Bein gelegt, also eigentlich total nett und meinte so, Evelyn, ich finde das total schön, dass du da bist. Und ich habe mich so gegruselt in dem Moment. Ich war so, mir ist es eiskalt über den Rücken, ich muss hier einfach ganz schnell einfach weg. Ja. Und dann, der hat immer so Sachen, der hat irgendwie geraucht, hat er so komisch von seiner Zigarette abgeascht und so. Dann hatte der auch so groß und hatte der so wahnsinnig winzige Füße. Irgendwie, da kam eins zum anderen. Eigentlich auch Das ist immer auch
fies, Frauen achten auch auf so erzählt. Sachen, ne? wie jemand abascht.
Ja, aber weißt du, was ich dir sage?
Wo sich schon fast übergeben kann, wenn ich den nur abasche.
So, oh Gott, hör auf. Nee, aber weißt du was? Ich sag dir mal was.
Ja, bitte.
Und daran erkennt man auch, glaube ich, die wahre und große Liebe. Weil wenn du deiner großen Liebe gegenüber sitzt, dann ist das eben alles scheißegal.
Absolut,
sehe ich
genauso.
Es ist einfach scheißegal. Ich glaube, an so einem Mumpitz, ja, wie irgendwie winzige Füße oder komisch abaschen, merkst du halt einfach, das ist es halt einfach nicht.
Ey, du hast recht.
Das ist es halt einfach
jetzt,
nicht.
Wo du das ansprichst, meine erste große Liebe und lange Beziehung, ganz am Anfang, sie wollte noch was aus der Wohnung holen, ich habe dann im Auto gewartet, sie rennt los und legt sich voll auf die Fresse, aber so richtig auf die Fresse. Und ich war schon so verliebt in dem Moment, dass ich dachte, ey, selbst das ist geil, wie die sich auf die Fresse legt.
Ja, das ist genau der Punkt. Mein Mann, ja. Also ich bin mit Füßen sehr speziell zum Beispiel. Und dann hat mein Mann, der hat sich dann irgendwie die Socken ausgezogen. Und ich dachte mir so, oh, da hat sich aber auch jemand mal ein paar Wochen jetzt nicht die Zähne geschnitten. Und dann meinte ich noch so, du hast aber, ich fand es aber irgendwie nicht schlimm. Und dann hat der noch so Greifvogel-Moves gemacht und hat mich sogar wirklich noch geschnitten mit seinem Zehennagel, weil er irgendwie so rumgefuchtelt hat. Hm. Atze. I was still so in love. Ich dachte mir so, du bist so toll.
Das ist
wirklich so.
Da sprichst du was an, was eigentlich nie angesprochen wird, aber das ist so.
Das wenn ist dir selbst, dann alles scheißegal.
Wenn selbst diese Sachen, die dich sonst auf die Palme
voll
bringen, du die süß findest.
Ja, oder sogar irgendwie, dann denkst du auch, toll.
Ich habe danach sogar über Jahre die Theorie vertreten, dass man daran merkt, dass man verliebt ist, dass wenn sich jemand auf die Fresse legt, man so ein warmes Herz kriegt.
Voll, aber das ist auch unangenehm, ey. Also wenn mir das passiert wäre, oh, es ist so krass, aber ich finde, so in Date-Situationen schämt man sich ja wirklich auch für die banalsten Sachen, ne?
Aber schönes Thema, ne?
Also alles, was eigentlich total menschlich ist, ist auf einmal so, bitte nicht. Einfach bitte nicht.
Aber so, sagen wir mal, der erste Moment, der Typ kommt um die Ecke. Was wäre so ein Ding, wo du sofort sagen würdest, nee, also der kann jetzt noch so nett sein. Was weiß ich, so dieser typische Männerlook, zu enge Hochwasserhose mit
Ja, also ich stehe schon, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch wieder so super oberflächlich,
natürlich,
ne? Aber wenn
natürlich.
Ich jetzt mit so einem, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Date hätte und da wird so ein Hamburger Jungunternehmer, der wahrscheinlich auch noch in der Jungen Union ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, können wir jetzt, glaube ich, lassen.
Würdest du das Geld dann sparen?
Ich glaube, dann würde ich sagen, weißt du was? Nee. Gibt es bei dir irgendwas?
Wer denn so essen gehen? Ist das so ein typisches erstes Date?
Ich finde essen gehen eigentlich total, ich liebe essen gehen, aber ich finde bei einem ersten Date, ich glaube mittlerweile, das ist auch das Coole im Älterwerden.
Ja.
Mittlerweile, no problem, lass uns essen gehen, würde mir auch eine Spaghetti bestellen, aber so in jüngeren Jahren, also da habe ich schon versucht, das zu vermeiden, eigentlich auch zu essen. Ja, weil ich mir dachte, dann hängt da irgendwas aus dem
so,
Maul raus.
Irgendwie,
ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, muss irgendwie unangenehm, hast du noch Blähungen danach im Worst Case oder so. Aber das ist halt auch das Coole am Älterwerden, dass man dann irgendwann sich denkt, ja, ist halt dann so. Also ich bin halt ein Mensch. Also,
ein Tipp wäre von mir, du kannst ja gleich auch mal einen Tipp loslassen, ein Tipp von mir wäre erstmal spazieren gehen.
Ja, spazieren gehen ist eigentlich ganz cool, ja. Ne? Vielleicht mit einem kleinen Getränkchen in der Hand.
Ja, und man kann sich kaum besser unterhalten, als wenn man wirklich läuft und sich nicht die ganze Zeit anschauen muss, sondern so beim Laufen sich Dinge erzählt.
Also Kino zum Beispiel verstehe ich gar nicht beim ersten Date.
Für den Film sehen. Wie, du quatschst mir dazwischen.
Also, naja, aber du wird bestimmt auch Liebesgeschichten geben, die im Kino gestartet sind. Deswegen, weißt du, ich denke, es ist eh alles möglich, aber trotzdem Essen gleich am Anfang.
Ey, stell mal vor, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, im Swingerclub.
Gibt's bestimmt halt auch.
Hier Berlin, ich bitte dich.
Verstehst du?
So von außen, wenn du Berlin nur so über Social Media wahrnimmst, dann denkst du ja, die Berliner sind entweder im KitKat Club oder im Berghain.
Oder sie schieben ihre Kinder durch den Prenzlauer Berg.
Genau. Und rufen die Bullen, weil jemand nach 10 noch Musik macht.
Weil ein Hund auf den Baum gekackt hat. Ja, das ist wirklich, ja. Aber Hamburg, würdest du sagen, Hamburg ist so krass anders als Berlin? Weil ich finde nämlich schon.
Ja, Hamburg, ja, du hast die Antwort ja gleich mitgeliefert. Aber Hamburg ist dann fast so ein Kurort. Weil so in Hamburg ist alles so, ja, ist alles so schön. Und wir Hamburger, also alle Hamburger wollen immer hören, zu jeder Zeit, wie schön Hamburg ist.
Es ist auch krass schön. Ich habe da auch mega gerne gewohnt. Also wirklich
gerne. Wenn du das nicht sagst am Abend, dann wirst du irgendwann gefragt, wie findest du denn Hamburg eigentlich? Und das Schlimmste, was du machen kannst, dass du sagst, naja, hier gibt es auch nicht so schöne Ecken. Ne?
Ja, das tun mir die Kölner ganz oft leid, weil ich muss sagen, das ist Köln. Ich meine, ich liebe die Leute da. Absolut. Aber die Stadt muss sagen, die ist wirklich sehr hässlich teilweise.
Ja, da wurde im Zweiten Weltkrieg sehr nachlässig gebombt.
Das war, ja. Hey Atze.
Ja.
Ich möchte trotzdem noch wissen, was war dann das erste Date mit deiner jetzigen Freundin?
Ja, das war das, was ich eben erzählt habe, dass wir zusammen an der Hotelbar saßen und uns gar nicht gegenseitig...
Und habt ihr euch da so richtig verabredet oder war das Zufall?
Nee, das hat sich ergeben. Eigentlich sind wir nur so mitgekommen mit so einem anderen Pärchen, die wir beide gut kennen. Mhm. Ich kam etwas später und dann sind wir da so reingeschlittert. Die anderen wollten schlafen gehen und ich lag tatsächlich auch schon im Bett. Die waren noch zu dritt, haben noch was getrunken und ich wollte aber, weil es der letzte Spieltag der Saison war, wollte ich noch aktuelles Sportstudio gucken.
Wichtig. Ja. Und dann Prios, Leute, ja.
Dann wollte ich gerade mein Handy ausschalten, dann macht es Ping. Und sie schreibt, ich wette, du bist nicht im Hotel, weil sie dachte, ich treffe mich mit einer Frau. Mhm. Und doch, klar, ich liege im Bett. Ja, ich bin jetzt unten. Und da habe ich gedacht, wie unten? Also mit den Nerven fertig oder so, ne? Mental unten. Ja, wie unten in der Lobby.
Total down.
Lobby, ich habe mir jetzt ein Taxi bestellt. Da habe ich geschrieben, Aha. Ich komme runter. Ja, und so, ja. Dann haben wir uns an die Theke gesetzt und geredet, bis der Laden dicht gemacht hat.
Habt ihr noch geküsst an dem Abend?
Nee. Und dann, aber wir fielen uns schon auf. Ach, wir verstehen es ja echt gut, wussten wir gar nicht. Und dann haben wir so über die ganzen Jahre gesprochen, die wir uns schon kannten. Wir kannten uns da schon über 10 Jahre. Und das ja immer, wenn wir aufeinander getroffen sind, das dann so schön war. Und über Jahre habe ich auch immer gesagt, wenn du auf der Party gute Laune haben willst, dann sieh zu, dass du neben ihr sitzt. Weil die ist so ein Mensch, so im Gegensatz zu Julia Siegel, ist sie so ein Mensch, egal wer da neben sie zu, gehst dann mit guter Laune nach Hause. Die strahlt so eine positive Energie aus. Mhm. Und das sagt tatsächlich jeder, der mit ihr zu tun hatte, sagt mir, und auch zum ersten Mal zu tun hatte, sagt dann hinterher, boah, ey, was ein positiver Mensch.
Hey, apropos gute Laune ausstrahlen. Du bist ja bekannt dafür, dass du mega lustig bist.
Die einen sagen so.
Du bist auf jeden Fall ein guter Launemacher und bist ja schon super outgoing und kannst ja Leute so auch in deinen Bann ziehen und mitreißen und so weiter. Wie ist es für dich manchmal privat? Weil ich meine, wie wir alle wissen, hat man nicht jeden Tag einen geilen Tag und ist ja auch manchmal einfach erschöpft und einfach müde und will einfach nur seinen Maul halten und einfach nur so vor sich hin vegetieren. Hast du so einen Zwang, dass du denkst, du musst jetzt trotzdem die Stimmung irgendwie hochhalten oder bist du dann eher so, nee, es ist nicht meine Aufgabe heute?
Nee, nicht als Komiker, aber ich bin schon ein sehr guter Partygast. Also ich würde mich immer einladen als einer der Ersten für eine Party, weil es gibt ja so Leute, da weißt du, wenn die kommen, dann
wird's geil.
Dann kommt's in Schwung.
Und da merkt man auch, wenn man dann immer absagt, dann sind auch Leute wirklich ernsthaft betroffen, wenn die wissen, scheiße, jetzt fehlt ein wichtiger Teil.
Leistungsträger.
Ja, wirklich jetzt. Ja. Da bricht jetzt so eine Säule weg, ja.
Ja. Und du, wie ist es bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich bin da jetzt in den letzten Jahren eben besser geworden, weil seit ich Mama bin, habe ich irgendwie nicht mehr so viel Energy teilweise. Ich bin einfach mega schnell auch einfach wahnsinnig müde und erschöpft.
Ja, das verstehe
ich. Und habe dann irgendwann so festgestellt, ey, ich habe fast wie so einen Zwang, dass ich denke, ich bin verantwortlich dafür.
Ja, aber wenn du da bist, dann machst du deinen Job, ne?
Ja, und ich mache das auch gerne.
Ja, ich mache das auch gerne.
Aber mir ist jetzt schon irgendwie, also im Älterwerden aufgefallen, dass ich mich auch manchmal dabei ertappe, dass ich mir denke, ich kann heute nicht.
Ja,
ich kann heute einfach nicht.
Ja, das geht mir auch so.
Also ich schaff's heute nicht. Und das dann denke ich mir auch so, wisst ihr was, es ist auch nicht immer meine Aufgabe zu gucken, dass alle irgendwie...
Ach so, du bist da und denkst, ich schaff's heute nicht.
Ja, ich war vor kurzem auf eine Hochzeit eingeladen. Ja. Und ich war da nur die Begleitung von meinem Mann, das war ein Freundeskreis von ihm. Und das war ein eher ruhigeres Publikum, sage ich mal. Und ich kannte da auch eigentlich fast niemanden und das Brautpaar kam raus nach der Trauung und also für mich ist da klar, da wird geschrien, da wird gejubelt, ja? Keine Ahnung, also weiß ich nicht.
Ich stelle mir gerade vor, dass du die Einzige warst.
Nee, pass auf. Und ich stand da und ich kannte, wie gesagt, keinen, das waren auch nicht meine Freunde so richtig, kannte die auch beide nicht so gut und die kamen raus und ich mir so, was ist denn jetzt hier los? Hallo?
Totentanz.
Was ist denn? mach doch mal. Und früher hätte ich dann, glaube ich, angefangen und hatte da irgendwie versucht, weißt du, irgendwie so, ne? aber ich habe gemerkt, ich bin jetzt irgendwie zu alt. Und dann bin ich auch stehen.
Du bist so alt.
Ich dachte mir so, und dann stand ich da so und war auch so, ich hatte einmal kurz so, und habe gemerkt, gemacht, also es ist, und ich.
Die machen das nicht.
Nee, die machen das nicht. Und ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt irgendwie, ich habe die Energie gerade nicht. Ich kann das jetzt nicht übernehmen und ich muss auch nicht.
Um irgendwas ins Laufen zu kriegen, so viel Energie bringe ich immer auf. Aber ich hau dann ab, wenn ich merke, jetzt werde ich müde, dann hau ich auch wirklich ab. Ja. Aber wir sind schon, wir als Paar sind auch schon so, dass wenn wir eingeladen sind, uns kannst du echt gebrauchen für eine Party.
Weißt du, was für mich mal das schönste Kompliment war von meiner besten Freundin, die hat auch geheiratet und dann hat sie mich angerufen und meinte so, ob das okay wäre, wenn sie mich und meinen Mann auseinandersetzt, weil sie weiß, an dem Tisch, wo wir sitzen, ist gute Laune.
Ja.
Und das, da dachte ich mir so, ja, geil.
Stimmt, das ist ein Kompliment, ja.
Und ich meinte trotzdem, auf gar keinen Fall, aber, aber freut mich.
Aber hat natürlich auch was, ne? Ich würde wahrscheinlich auch erstmal ablehnen.
Und, nee, da möchte
und
ich schon.
Und Spatzel auch, natürlich wollten wir zusammensitzen, aber
trotzdem
hätte
schön.
Ja auch was so zuwinken und so. Schon mal den Schwanentrick andeuten. Und
auch ganz sexy, ne?
Ja, so ein Vibe. So obszöne Gesten machen.
Kannst du sexy gucken, glaubst du?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Kann ich mir bei dir auch irgendwie...
Ich glaube, es wirkt immer lustig.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das wirkt, glaube ich, immer lustig.
Willst du sagen, du kannst gut flirten oder ist dir das auch eher so... Oh. Vor allem auch die Geste zu mir als Frau ist einfach nur so, nee, also einfach, no way. Aber du bist auch nicht so, ich glaube, du bist auch nicht so ein klassischer Flirt. Nee, aber es gibt doch so Leute, die können sich, die sind so, nee, ich kann es ja auch nicht. Auch, ich sehe halt auch irgendwie irre aus einfach. Also,
ich gehe doch davon aus, wenn ich sowas mache, ne, und das würde ich wahrscheinlich auch tatsächlich beim ersten Date bringen, dass ich dann irgendwann einfach so mal so... Und ich gehe einfach davon aus, dass du auspusten würdest, ne? Weil du mich gar nicht ernst nimmst in der Sache. Aber wenn ich mir dann vorstelle, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre doch, ich mache irgend so ein Ding aus Scheiß und du machst es zurück und nimmst das ernst und dann kriege ich ja Angst.
Und dann ist es aber nicht mehr, ist doch unangenehm. Aber
das ist so richtig so.
Aber es gibt so Leute.
Du nimmst auch so ein Stück Butter.
Oh Gott, das wäre wirklich, also. Könnte ich nicht, das ist mir so unangenehm. Aber es gibt schon Leute, finde ich, die haben einfach so eine sexy Ausstrahlung und die sind auch irgendwie so, sind dann meistens Leute, die gar nicht lustig sind.
Ich habe dir ja gesagt, ich bin im Frauenhaushalt groß geworden, Oma, Mutter, Schwester und ich habe eins gelernt und mein Vater war auch so ein charmanter Typ, Frauen hassen nicht so sehr wie Langeweile. Und wenn du bei so einem Date für eine gute Unterhaltung, also von mir aus auch deep, aber eben vielleicht auch für so richtige Lacher sorgst. Ne? Und ich glaube, so würdest du das dann auch, wenn wir eine Stunde zusammensitzen würden, dann würden wir uns ja schon so ein bisschen kennen und ich würde irgend so einen Scheiß machen. Ne? Du würdest wahrscheinlich einfach nur, du würdest dein Getränk rauspusten.
Ja.
Und dann wäre das Eis ja auch schon wieder zusätzlich gebrochen. Ne?
Also du glaubst, Humor hilft?
Humor hilft auf jeden Fall.
Ehrlich gesagt, glaube ich das auch.
Ja, und es gibt auch wirklich nichts Langweiliges. Also für Männer ist eine langweilige Frau auch scheiße. Sylvie Mais zum Beispiel, sieht ja aus wie
wunderschöne Frau.
Wie aus Plastik gegossen. Ne?
Das ist krass. Also Perfektion.
Absolute Perfektion.
Aber dann denke ich mir trotzdem, ist auch wieder so bescheuert, ne, dass man das so definiert.
Ja.
Das ist perfekt und das ist nicht perfekt.
Aber ich
sind halt auch einfach leider alle gebrainwashed, was perfekt ist. Also,
ich stelle mir vor, wenn du mit der essen gehst, dann stirbst du vor Langeweile.
Frag sie doch mal. Frag die doch mal.
Ja?
Ja.
Nee, aber ich
habe einen Kontakt.
Ich bin doch gut versorgt.
Ja, weiß ich, aber einfach nur mal so, um es herauszufinden.
Sag mal, du...
aber was ich noch kurz sagen wollte,
ja.
um Thema Humor, ich hatte mal einen Ex-Freund, der war so unlustig.
Siehste.
Und ich war aber damals so verzweifelt und an dem Punkt, dass ich dachte, ich werde eh alleine verenden irgendwo, dass ich mich trotzdem dachte ich mir so, ja gut, dann machen wir das jetzt eben mal. Und er hat sich am Anfang, hat er sich auch einfach ganz wacker geschlagen.
Ja.
Das hat er irgendwie gut gemacht. Ich glaube, er hat gemerkt, was man jetzt so machen müsste, damit man die Evelina jetzt irgendwie so, und das hat er auch geschafft. Und dann ist aber die Fassade immer mehr gebröckelt und der war zu einer gewissen Zeit dann so unlustig, dass wenn der mal was einigermaßen Lustiges gesagt hat, dann habe ich mich so gefreut, dass ich dann ganz oft gesagt habe, es war so lustig, weil ich gehofft habe.
So in der Hoffnung?
Komm, da könnte noch was gehen. Ne? Und dann ist ihm das sogar irgendwann aufgefallen, der meinte so, du ganz ehrlich, findest du mich so unlogisch, weil du wiederholst es dann so oft. Und,
sag mal, und wie hast du da Schluss gemacht?
Ach, das war, ja, Schluss machen ist ja immer blöd. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, es ist aus. Nein, natürlich nicht. Du, wir haben zusammen gewohnt, aber das war dann auch schon länger.
Ach, ihr habt schon zusammen gewohnt?
Ja.
Bist du so ein Schnellzusammenzieher?
Ich bin da ganz ratzfatz. Weil ich mir auch immer denke, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, ich bin mit meinem Mann auch nach 3 Wochen zusammengezogen.
Ja.
Ich mache da immer so aus dem Arsch raus, wie ich mich gerade fühle. Ne? Und es hat sich da irgendwie angeboten und ich war lange Single davor und dachte mir so, hey, warum eigentlich nicht? Und ich war auch wirklich verliebt in den anfangs. Und ey, wie es halt dann so ist, da merkst du halt irgendwann so.
Wie er schon ist.
Ja, alles irgendwie. Und es passt dann halt auch
irgendwie nicht mehr. Wie er schon lebt.
Ja.
Wie er schon atmet.
Alles einfach.
Ja, und dann hast du irgendwann gesagt, schau, du siehst doch selber, dass das hier nicht mehr passt.
Ja.
Und war er sauer?
Ja, schon. Aber der hatte auch eine Woche später eine neue, ne? Aber ich glaube trotzdem.
Wo war das? In Regensburg oder in München?
In Berlin.
In Berlin. In Berlin. Machen ja dauernd alles Schluss, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, es kommt dann auch wieder darauf an, in welcher Bubble du halt rumhängst.
Du bist auch untypisch für Berlin, ne? Dass du so.
Ich war zweimal im Berghain. Ich wohne seit 13 Jahren in Berlin und war zweimal feiern. Und bin nach 2 Stunden wieder gegangen, weil es mir einfach zu krass war.
Zu langweilig?
Nee, es war mir einfach zu. Es ist nicht meine Welt.
Ich war noch nie im Berghain und es fehlt mir auch nicht.
Ich bin da, das ist einfach nicht meins. Mir ist das irgendwie alles zu.
Nicht sauber genug.
Ja, irgendwie zu crazy einfach.
Ja. Ne? Ja, ey, du nimmst auch keine Drogen und trinkst nicht.
Ja, und die Musik ist auch nicht meins. Ich will irgendwie geilen Disco-Funk hören, nicht irgendwie so einen deepen Elektro-Techno. Das ist einfach, kann mich auch nicht bewegen. Das ist, weiß ich nicht, das ist einfach nicht, das ist nicht meins.
Ja, dann lieber schön zum. Nee. Pass auf, jetzt wieder. So. Lieblingsessen.
Das ist so scheiße eigentlich,
und,
oder?
Und dann aber so eine Scheißantwort, so eine Scheißantwort, nicht so italienisch oder thailändisch, sondern so, ich sage Lieblingsessen und du sagst, alles überbacken.
Alles mit Käse überbacken. Kennst du diesen einen Snippet irgendwie auch von irgendeiner Sendung, wo sich beide so freuen, dass sie beide Käse mögen? Und sich so abfallen, dass sie beide Käse gerne essen, das ist einfach herrlich. Ja, aber weißt du, was das Schöne? Und das geht jetzt an alle da draußen. Auch dieser Mann wird irgendwann.
Sternanis.
Ja. Wird gegenüber einer Frau oder neben einer Frau sitzen, die sich denkt: Mein Gott, ich liebe dich. Nee, es ist ja so.
Ja.
Oder nicht? Ich glaube schon.
Ja, kann ja sein.
Ich glaube,
kann ja sein.
Ich glaube, da findet jeder da draußen, findet dann doch noch jemanden im besten Fall. Aber sagt, find ich einfach klasse.
Lieblingsauto.
Hast du so alles mit 4 Rädern.
Ja.
Hast du ein Lieblings, also bist du so ein Automensch eigentlich?
Ja, null, null.
Ich du könntest dir wahrscheinlich alles leisten,
mein,
ne?
Ja. Ja, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Ist ja. Ist ja auch okay.
Ja, total.
Aber das hast du jetzt ein paar Jahre auch gebuckelt.
30 Jahre gebuckelt. Ey, ganz ehrlich, wenn ich nichts zur Seite gelegt hätte, dann wäre ich ja der Dümmste von allen.
Ich finde Geldinvestment so ein Scheißthema, dass ich merke ja, immer, kennst du so, ich weiß, kennst du so Themen, dann fängst du irgendwie, willst du halt doch irgendwie dich ein bisschen informieren und dann fange ich so mit Leuten an, so ja und wie investierst du? Und dann fangen die an zu erzählen, ich merke, ich so 3 Sekunden später, ich schweife.
Es gibt so Themen, ne? die liegen einem nicht und da kann man sich noch so konzentrieren. Und
man versucht es immer wieder, aber es ist da.
Man denkt an die Kinder in Urlaub und die ganzen Worte rauschen an dir vorbei und der redet von ETFs und Investments.
Und dann auch am besten noch irgendwas mit Bitcoins, dann ist einfach so. Und dann bereut man das Gleiche, wenn du auf einer Party bist und dann fragst du, was machst du beruflich? Und dann sagt dir jemand, der Steuerberater, dann möchte ich einfach schreiend weglaufen, weil ich möchte es nicht hören. Das finde ich einfach so langweilig.
Und dann so nach einem Glas wirst du schon super lustig? Oder?
Ja, ich bin nach einem halben Glas, merke ich schon.
Obwohl, du bist ja jetzt auch nüchtern.
Eine Bombe.
Ja. Nein, aber sowas finde ich richtig beneidenswert, wenn jemand auch nüchtern Party machen kann.
Aber das kannst du doch auch, oder?
Ja, mittlerweile. Das hat aber lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich nicht erstmal was trinken muss. Also ich hab immer in Gesellschaft getrunken. Also so ein typischer Partytrinker, aber immer Party. 180 Termine im Jahr, 180 Aftershow-Partys.
Und das hast du gut weggesteckt?
Ah, super. Ey, das ist auch so ein Ding. Ich stehe vorm Spiegel und danke meinem Körper, dass er mir diese ganze Scheiße nicht übel genommen hat. Und wir haben wirklich.
Ich denke auch mal, wenn ich so Keith Richards oder so anschaue, dann denke ich mir auch so, was ist das? In welchem Tempel wohnt er denn?
Der ist jetzt 80, ey? Ne?
Ja.
Ja.
Was ist das für ein. Schloss, in
oder,
dem er...
Oder also noch schlimmer, Ron Wood von den Stones.
Krass, oder?
Ron Wood ging eine Zeit, er war dafür bekannt, dass er mit so einer Crackpfeife, und der hatte immer so einen kleinen Bunsenbrenner dabei, und hat auf der Party den Leuten gesagt, ey, zieh mal, wirst dich wundern.
Das ist so krass. Die sind irgendwie so, ich weiß nicht, sind die und anders gebaut?
Gut. Aber wir wollten, das sollte eigentlich heute unser Thema sein, wir wollten über Starqualitäten sprechen.
Ach, scheiße.
Ja.
Eins möchte ich trotzdem noch kurz nochmal zurückgehen. Ich bin wirklich, wenn ich Alkohol trinke, bin ich, also es passiert so maximal 3-mal im Jahr. Und dann bin ich natürlich auch sehr schnell betrunken, weil ich ja nicht so viel vertrage. Und ich bin danach wirklich 3 Wochen meistens krank. Und habe am nächsten Tag auch keine Stimme mehr, weil es meistens bei mir dann auch so schlimm ist, weil ich ja Sängerin bin. Und Sängerinnen oder Sänger neigen ja oft dazu, dass sie dann auch, wenn sie ein bisschen so auch wissen oder wollen, dass auch alle mitbekommen, dass sie wahnsinnig gut singen können. Das heißt, ich schreie den ganzen Abend. Entweder versuche ich, die Band zu überschreien mit 2. Stimme. Oder den DJ.
What's
love wirklich, got to do? Got stimmt. To do with it. Wirklich, mein Mann schämt sich da auch. Also wirklich, der sagt aber, halt heart, auf. When a heart needs to be broken. Ja, und also der schämt sich, aber mir ist es dann ganz wichtig, dass auch alle mitbekommen, dass ich ein super Taktgefühl habe, dass ich eine mega Stimme habe.
Und dabei eins, noch gut aussehe.
Und dabei noch mega geil aussehe. Ja. Und übrigens auch so ein Ding, was du selber kennst, ich finde, das Schlimmste für mich ist, wenn man so auf so einer Party ist, leicht ein Sitzen hat, dann Videos macht, weil man sich denkt, man ist wahnsinnig lustig, die am nächsten Tag anschließt, sich denkt, ich bin einfach absolut scheiße. Weißt du, was ich meine?
Sieht denn sofort so assi aus, ne?
Horror.
Ja.
Horror.
Weil man auch keine Kontrolle mehr
Horror.
Hat.
Horror. Und dann hat man auch so einen irren Blick. Also es ist, ich finde es wirklich, schaue ich mir auch gar nicht mal an, lösche ich einfach am nächsten Tag sofort.
So, wer hat jetzt Star-Qualitäten in Deutschland?
Wir haben ja nach der letzten Folge,
ja,
haben wir ja doch noch ein bisschen gebrainstormt.
Auf dem Bürgersteig gestanden und
philosophiert.
Und dann kamen wir über Helene Fischer.
Nee, erst hatten wir die andere. Unser wirklicher Star.
Ach so, ich dachte, ja, ja. Helene wäre vorher gewesen. Ja, Sharon David.
Ja, das ist für uns beide, da waren wir uns sofort einig.
Total.
Die hat einfach diesen absoluten Star.
Also sie läuft wie ein Star. Sie könnte alles, wahrscheinlich, guckt, ohne dass wir sie kennen würden, wird hier über den Bürgersteig laufen und wir würden denken...
Wir würden uns verneigen.
Was ist da los?
Ja, ich weiß nicht, was...
Du würdest sie mit Rosenblättern bewerfen und ich würde mich vor ihr in den Dreck legen, damit sie trockenen Fußes hier die Straße überquert.
Ich sehe uns da draußen gerade auch, ja, wie wir so uns völlig zum Larry machen. Drauf, ja. Also es ist, ja, ich war auch einmal auf so einer Preview und die hat ja jetzt eine Doku. Und dann war die zu Gast.
Aha.
Und die kam rein auf die Bühne. Und das war wirklich, ich dachte mir wirklich so.
Da müssen wir aufschreiben.
Ich dachte mir so, Alter, wie kann man denn so ein Star sein? Was ist das?
Wie kann man so sein?
Ja, wie kann man denn so, also, ich weiß nicht, was ich finde immer die richtigen Worte nicht so. Ist es anmutig? Oder was ist es? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, anmutig gehört wahrscheinlich dazu, aber anmutig ist ja dann
so
eher so eine...
So untouchable.
Ja,
unberührbar. Ja, ich weiß jetzt schon, ich wäre auch komisch, wenn ich dann mit dir ins Gespräch komme, wäre ich einfach nur peinlich.
Ich habe die Melone getragen.
Ja, irgendwie so würde ich dann sagen, oh, ich hatte gestern Popel in der Nase oder ich hatte irgendwie gestern Dünnpfiff oder irgendwas würde ich dann sagen, wo ich danach mal halt doch einfach...
Shirin David Doku. Ja, oder es geht ins Gegenteil, du bist so unverschämt. Und sag mal, Shirin... Du bist auch...
Ja, oder einfach unangenehm, dass man danach weggeht und sich denkt, scheiße, oh Mann, oh nee, ich hätte einfach nichts sagen sollen.
Scheiße.
Ja.
War nicht so.
Scheiße, ich hab verkackt.
Ganz alleine zu Hause vorm Badezimmerspiegel. So ein Moment überlegen, ah, Mist.
Ja, ja, also, oh fuck. Ah, wenn man sich so für sich selber so kurz ein bisschen schämt.
Ja, aber dieses neue Video, ne, wie die sich da so bewegt und schaut so über die Schulter in die Kamera, wo du denkst, das kann nur sie, ne?
Einfach,
da würde selbst Helene nicht mithalten.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Auch wenn Helene da auf dem Kran hängt da irgendwie und ich würde da hängen wie so ein nasser Kartoffeln.
Ich habe Helene gesehen, weil ein Freund von mir da lange Keyboard gespielt hat.
Übrigens auch der Keyboarder, der mit mir damals in der Cover war.
und dann floh Helene so durchs Stadion.
Ja.
Und du denkst aber dann, warum?
Weil es geil aussieht, Atze.
Ja, sing doch einfach.
Das frage ich mich bei deinen Haaren auch.
Ja.
Warum? Weil es geil aussieht, ey. Weil es einfach schön aussieht.
Jetzt hast du mich natürlich. Nein, aber dann war ich ein paar Wochen später bei Pink in Hannover im Stadion. Und dann habe ich gesehen, wo sich das alles abgeschaut wurde. Aber meistens ist das Original dann doch nochmal einen Tick anders.
Ist die auch geflogen?
Die ist auch, aber wie?
Nochmal anders.
Aber wie, die macht dabei, drehte sich nochmal 10-mal und singt aber noch live. Die hätte es nur, also Pink live, das ist wirklich, wirklich ein Erlebnis.
Wahnsinn. Was war das schönste oder geilste Konzert, auf dem du jemals warst?
Peter Gabriel, muss ich nicht lange überlegen. Das hat mein Leben verändert. Und zwar habe ich ja damals so mit Tontechnik und so noch gehandelt und ich musste eigentlich nur ein Ersatzteil bringen fürs Mischpult. Und dann meinte, den Typen kannte ich dann, so einen Engländer, den kannte ich auch schon ein paar Jahre. Und er meinte, schaut dir doch die Show an. Das war die Secret World Tour von Peter Gabriel. Und dann fing es an, Licht ging aus, Dortmunder Westfalenhalle. Peter Gabriel kommt auf die Bühne und der ist so ein richtiger Guru. Der betritt eine Bühne und die ganze Halle, und dann hat er 2 Stunden mit Band gespielt und so Sledgehammer, das war glaube ich erst, das kam erst so nach 1,5 Stunden. Es fing an mit Talk to Me, und er hatte als erster, das hat Maffay sich später abgeguckt, er hatte die Hauptbühne und vorne war nochmal so eine runde
kleine
Bühne.
Stage, ja.
Und das war verbunden mit einem Steg, auf dem aber so ein Laufband lief. Mhm. Und er stand in der Telefonzelle und ruft seine Ex-Geliebte an und sagt nur, talk, please talk to me. Und so langsam fährt er immer weiter aus dieser Telefonzelle raus und kommt so ganz lang und
der ist schon so alt, der musste gefahren werden auf genau. der Bühne. Ja.
Und dann hat er, ich gucke fast nie ein Konzert zu Ende.
Und warum?
Nach 2 Stunden Zugabe.
Weil es dir zu langweilig wird,
ja,
irgendwann?
Ja,
echt?
Ja.
Okay.
Ja, dafür war ich, glaube ich, zu lange Musiker. Das,
ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ich bin auch,
du guckst schon immer so ein bisschen wie
verlassen,
spielen
weil
alle,
mir dachte, ne? du, irgendwie muss ich sagen, jetzt irgendwie, dann setze ich mich lieber auf die Straße und mache mir einen Gafferich. Ja.
Ja. Und dann ist er nach 2 Stunden nochmal wiedergekommen und hat sich 1 Stunde noch an den Flügel gesetzt. Und selbst das war geil. Und danach hätte ich noch 1 Stunde vertragen können. Also das war ein Erweckungserlebnis für mich, Peter Gabriel.
Bist du auch manchmal, ich bin da manchmal so.
Und bei dir?
Ich bin
welches
meistens
Konzert?
Inspiriert. Ich glaube, für mich war es Kusse Quincy Jones.
Oh, ja. ja gute Wahl.
Geiler Typ.
Und der war mit Big Band dann unterwegs?
Ja. Und Big Band und so Orchester und so, das ist der gibt mir richtig einer ab. Ja. Ich finde das auch immer so, also für mich ist das auch immer so irre zu sehen, wie wenn so viele Musiker es irgendwie, dass sie das hinkriegen, einfach so was Geiles zusammen zu erschaffen.
Ja.
Also ich finde das auch immer so krass, wenn ich meinem Mann so zugucke, wenn die mit dem Orchester spielen.
Ja.
Da denke ich mir immer so, das sind
der
so.
Der ist Trompeter.
Ja, dann denke ich mir, das sind ja irgendwie 70 Leute und irgendwie.
Wahnsinn.
Und das ist so schön.
Ja, das ist auch. Das ist jedes Mal wieder ein Erlebnis.
Ja, ich finde auch, wenn die ihre Instrumente stimmen, kriege ich jedes Mal schon so Gänsehaut. Nee, ich finde das unfassbar. Und dann lesen die da diese crazy Noten. Ich habe Musik studiert und kann bis heute keine einzige Note lesen.
Du hast Musik studiert?
Ja, ich habe wirklich immer alles aus dem Kopf raus. Das wussten dann auch irgendwann alle. Und es wurde einfach geduldet. Da bin ich auch wirklich nochmal Shoutout an alle Dozenten. Danke.
Das ist wie bei Stefan Raab. Der spielt alle Instrumente, kann aber keine Noten.
Ich check's wirklich nicht.
Macht das auch alles übers Gehör?
Einfach übers Gehör. Meine Eltern auch wirklich, ich hatte Klavierunterricht gleich mit 6 und nach 2 Jahren haben die dann irgendwann geschnallt, ach kacke, die kann ja immer noch gar keine Note lesen. Die macht das einfach
du hast das alles aus dem Gedächtnis
Kopf.
Gemacht.
Ja.
Also, und was war noch so ein Konzerterlebnis, wo du gesagt hast, das hat mich so richtig abgeholt?
Ich war einmal in New York.
Jetzt kommt irgendwie Mickey Krause oder DJ Ötzi.
DJ Ötzi! Das war ein Kraftkonzert, ja.
Ah.
Nee, wir waren in New York in so einem Jazzclub. Wie heißt es nochmal? Greenwich Village Orchester. Ich vergesse immer so einen Namen halt leider auch.
Wart ihr in Birdland vielleicht?
Nee, das war nicht das Bird, das ist so ein. Scheiße, dass ich sowas immer vergesse, weißt du? Aber
ja,
egal, es ist
auf
jeden Fall,
Fall
so ein richtig eingesessenes Jazz-Ensemble. Und da muss ich sagen, ich dachte mir danach so, wisst ihr was, wenn mich jetzt da draußen ein Taxi überfährt, ist mir scheißegal. Ich hab alles Schöne gesehen von dieser Welt.
Aber wenn wir in der Samstagabendshow sitzen würden, ne, und die würden uns so eine Frage stellen, wir würden die ganze Nation zu Tode langweilen, natürlich, ne? Hören Sie also Jazz oder so Peter Gabriel.
Schade eigentlich, ne?
Eigentlich müsstest du dann sagen, ja, ich habe, also Pink wird ja schon gehen. Taylor Swift, da kennt man auch jeden.
Bruno Mars,
Justin geil. Bieber.
All the cool kids.
Aber am besten wäre natürlich, du würdest direkt Helene Fischer sagen und atemlos anstimmen und hättest den ganzen Laden auf deiner Seite, ne? Aber das ist ja auch sehr. Wir wollen ja auch keinem zu nahe treten. Aber hast du Taylor Swift denn live gesehen?
Nee, und ich möchte auch nicht.
Adele?
Nee. Das ist, ich weiß nicht, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Musik und ja. Ich finde das tolle Künstlerinnen, aber das ist einfach, das
Welche hast du denn gesehen?
Ich habe auch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Ich bin ein Mensch, der sehr wenig Filme geguckt hat und sehr wenig auf Konzerten war, was mir manchmal, wo ich mir denke, wie doof eigentlich, weil ich jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir so, oh, das ist so inspirierend und ja oft irgendwie schöpft man ja daraus auch wieder so viel.
Und jedes Mal denkt man, ach, muss ich öfter machen.
Ja, ja voll. Und dann kriege ich es aber doch wieder irgendwie nicht hin.
Das geht, glaube ich, allen so. Auch so, also, ins Theater geht man ja auch viel zu selten.
Voll doof
eigentlich,
und dann
warst du mal da und dann bist du wieder total begeistert.
Und ich finde, selbst wenn es irgendwie kacke ist, bin ich so ein Typ, irgendwie finde ich dann trotzdem, irgendwie gibt mir das dann trotzdem was, weißt du? Ich finde es trotzdem inspirierend. Also gerade manchmal, wenn auch Sachen so richtig scheiße sind.
Ich meine, jetzt muss ich dich ja nicht mehr fragen, weil du hast Kinder, da kommt man eh nicht zum Lesen. Aber hast du früher viel gelesen?
Nee.
Auch
Lesen
nicht.
War noch nie meins, nee.
Was hast du denn viel gemacht?
Vor mir jetzt auch gerade. Was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit?
Ja, was hast du vor den Kindern so den ganzen Tag gemacht?
Ja, ich habe mich viel mit Menschen getroffen.
Obwohl, du machst ja jetzt natürlich auch viel Content für
Instagram.
Ja,
ich arbeite jetzt mega viel, aber ich meine, es gab ja auch Zeiten in meinem Leben, da war ich jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich und hatte wirklich auch schon viel Zeit. Ich habe immer viel Musik gemacht und ich habe mich wirklich immer so den ganzen Tag auch so verabredet. Ich hatte dann so ein Kaffee-Date, dann habe ich mich zum Lunch getroffen, dann nochmal Kaffee trinken mit irgendjemandem, dann habe ich mich abends nochmal mit Freunden getroffen, irgendwie so rumstravanzt, habe die Seele baumeln lassen. Und dann
konntest du auch lange schlafen?
Ich konnte wirklich, wir konnten mich um 10 ins Bett legen, bin am nächsten Tag 13.30 Uhr aufgewacht und dachte mir, wir könnten nochmal ein Stündchen liegen bleiben.
Das wäre jetzt undenkbar, oder?
Irre. Aber ich muss sagen, es war schon auch irgendwie geil, aber ich bin auch oft aufgewacht um 13 Uhr und dachte mir so, scheiße, was machst du denn jetzt irgendwie, ne? Geld wird auch mal weniger, was ist denn nun?
Guter Punkt. Gab es so Momente, wo du gedacht hast, oh scheiße, ich bin pleite?
Mega oft.
Ja?
Ja.
Ach. Und bist dann in Panik verfallen oder wie äußert sich das bei dir? Oder stehen dann Mama und Papa irgendwie noch bereit?
Also bei uns war es so, ich bin ja mit 15 ausgezogen von zu Hause auch und habe ja dann Krankenschwester gelernt und bin ja dann irgendwie so mehr oder weniger direkt vom Krankenschwestersein so in diese Coverband-Szene eingetreten und habe ja da auch Geld verdient. Und ich glaube, durch das, dass ich halt schon...
Stimmt, da verdient man ganz gut Geld.
Ja, ne? Und ich war halt schon auch... schon speziell und halt nicht ganz so gesettelt. Und ich glaube, dadurch hatten meine Eltern auch das Gefühl, sie müssen mir schon so zeigen, so Evelyn, das ist jetzt das Leben. Und wenn du das und so machen willst, dann musst du halt auch selber gucken, dass du das halt irgendwie hinkriegst. Ja?
Wir können dir kein Geld geben.
Ja, also die waren schon, ey, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann fangen wir dich natürlich auf. Ja, aber du musst halt schon erstmal selber gucken. Und habe auch immer in den kleinsten und gammeligsten WG-Zimmern gewohnt. Und habe da teilweise auch drunter gelitten, weil ich mir dachte, Mann, irgendwie andere Kinder irgendwie jeden Monat, keine Ahnung, 300 oder 500 Euro und können sich dann irgendwie einen dicken Lenz machen. Und ich muss jetzt hier irgendwie, sitze hier in meinem kleinen Zimmer, irgendwie mit komischem kleinen Fenster. Und
dann stehst du mittags auf und...
Und musst ja jeden nach München fahren, irgendwie rumdödeln in irgendwelchen Bierzelten. Auf der anderen Seite...
Ja, aber gab es dann den Moment, wo du den Schalter so umgelegt hast, wo du gesagt hast, so, ab jetzt ist es anders? Oder ist das so ein Prozess gewesen?
Es war voll der Prozess. Ja. Und
Wie bist du denn bei Instagram zum Beispiel angefangen? Erstmal so langsam, so wie alle, mal gucken, mal was Lustiges posten, das habe ich heute gegessen und so. Und dann hast du mal was Lustiges gemacht und es kam gut an und dann so?
Also ehrlich gesagt war es so meine Schwangerschaft, witzigerweise.
Ah, okay. Und dann hast du das zum Thema auch gemacht, die
Voll.
Schwangerschaft.
Ja.
Wann? Nach einer Stunde schon? Oder als du...
Nee, das kam
wusstest, immer... dass du schwanger bist.
Nee, irgendwie das kam, hat sich so langsam so organisch entwickelt irgendwie und...
Die Zeugung war aber nicht mit drauf.
Die war nicht mit drauf, zum Nachteil vieler da draußen, aber das wollten wir dann doch für uns behalten, ja, wie das entstanden ist. Aber ich glaube, ich habe ja auch krass zugelegt in der Schwangerschaft. Also ich habe in der ersten Schwangerschaft 35 Kilo zugenommen und...
Mir läuft das Wasser im Munde zu sagen. Ich finde ja nichts Schöneres, es gibt nichts Schöneres als hochschwangere Frauen.
Ich finde es auch geil. Ich habe es auch richtig, ich habe mich noch nie so wohl in meinem
auch
Körper gefühlt.
Dieser Bauch, der ist ja so wunderbar. Ne?
Ja, wirklich, ich bin auch zu Hause eigentlich nur nackt rumgelaufen, weil ich mir einfach, ich dachte, ich bin eine Göttin.
Ja.
Ja, das war wirklich.
So richtig reif und voll.
Ich fand es richtig toll auch, ja.
Das Östrogen spritzt aus jeder Pore und die Lippen sind so dick.
Und alles und die Haare haben geglänzt und waren einfach fünfmal so viele wie jetzt leider, aber hey.
Könntest du noch mal...
Ey, ganz
so, die
ehrlich,
Jüngste ist 3, ne?
Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nur nach meiner Mama-Leidenschaft gehen würde, hätte ich wahrscheinlich 5 Kinder. Aber ich finde, man muss halt auch gucken, so wie sind die Lebensumstände. Und wir wohnen halt hier einfach alleine, also meine Eltern sind in Bayern, Alex Eltern sind in Amerika. Halt aus, ne? Ja. Wir arbeiten beide und wir arbeiten auch wirklich gerne, weil wir einfach glücklicherweise beide Sachen machen, die wir wahnsinnig gerne mögen.
Ja. Und habt ihr eine Nanny?
Nee. Das hat uns auch echt ziemlich das Genick gebrochen nach dem zweiten Kind, weil wir beide keine Elternzeit genommen haben und weiter gearbeitet haben. Und
du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, zwei Kinder sind nicht doppelt so viel, sondern mindestens viermal so viel. Ne?
Es ist einfach krass. Und vor allem das andere Kind, also unser erstes Kind war ja auch noch mega klein, die war ja irgendwie 20 Monate alt. Ne?
Ja.
Und ich glaube, durch das, dass die Zeit auch so krass war und uns das so viel gekostet hat, also und ich hatte wirklich auch ein schlimmes Burnout und musste meine Tour absagen, also auch am Tourtag. Toll. Also ich glaube, du als Künstler weißt, was das heißt.
Also du hast dich auch richtig ausgebrannt gefühlt.
Ey, ich saß da und ich konnte meine Kinder nicht mehr heben und eigentlich muss ich sofort wieder heulen.
Ja, aber das zeigt ja, dass du da auf dem richtigen Weg bist. Ich heule gleich auch mit, weil ich bin so nah am Wasser gebaut. Aber das zeigt aber auch, dass wie emotional du da drin bist in dem Thema und auch das berührt dich ja jetzt so, weil du deine Kinder auch so lieb hast.
Ja, ich finde das so krass. Also ich glaube aber auch, wenn man, ich weiß, die ging es ja glaube ich auch mal nicht so gut.
Ja.
Und sich so elendig zu fühlen, dass man auch wirklich, wenn man Leute auf der Straße lachen sieht, sich denkt, warum lachen die?
Ja, ja.
Und scheiße, ich glaube, ich werde nie wieder lachen können.
Ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl, dass man nichts mehr fühlt.
Ich nehme mal mein T-Shirt,
ja.
Dass man einfach nichts mehr fühlt.
Aber kannst du das
verstehen,
wenn jemand sagt, ich habe in dem Moment nichts mehr gefühlt?
Jetzt ja. Ja. Davor, ehrlich gesagt, hätte ich das nicht verstehen können, da dachte ich mir immer so, verstehe das nicht, wie kann man da jetzt gar nichts mehr fühlen? Aber wenn man dann auf einmal selber an so einem Punkt ist, wo man sich wirklich, also du hast gar keine Emotionen mehr.
Und
das
wenn
ist einfach
alles so,
nur.
Ja, genau.
Ja, du fühlst dich
keine
einfach
Emotionen
nur
mehr
leer.
Und eine Treppe ist fast nicht zu überwinden, ne? Du kommst
absolut
fast die Treppe nicht mehr hoch.
Und nichts macht dir Freude.
Nichts.
Eigentlich nichts, ja.
Und dein Umwelt versucht dich aufzuheitern und das erreicht dich überhaupt nicht.
Schlimm. Und du musst dir jedes Lächeln ist einfach nur ein. Ja, du verziehst eigentlich nur die Mundwinkel und hoffst, dass der Gegenüber vielleicht denkt, du lachst gerade.
Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ja, ich musste einfach dann die Tour absagen und habe einfach weniger gemacht. Ich habe mir halt einfach mal eine Pause genommen, wie man das halt einfach.
War die Tour oder die Aussicht, jetzt die Tour spielen zu müssen, war das dann nochmal so ein besonderer Druck, den du da verspürt hast?
Absoluter Horror, ja. Und ich war wirklich, ich weiß noch, ich meine, das ist halt die Scheiße, wir sind halt auch ein Comedy-Podcast, ne?
Ja.
Und ich meinte noch, meine Eltern waren gerade auch zu Besuch und ich meinte wirklich an dem Tag, das war Tourbeginn, die war auch ausverkauft, die Tour. Und dann, ich meinte wirklich, ich weiß nicht, wie ich auf die Bühne, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.
Ja,
ich war so verzweifelt.
Ja.
Weil ich mir dachte, ich habe nichts zu sagen, ich bin so traurig, ich bin so erschöpft, ich kann nichts bieten. Also
keine Energie mehr.
Hattest du das mal?
Ja, ich war, also so richtig Burnout nicht. Ich hatte mal so einen kleinen Zusammenbruch. Ich habe zu der Zeit, habe ich so 300 Termine im Jahr gemacht, 180 live, alles Atze gedreht und dann noch Fernsehshows und Galas gespielt. Und ich werde nie vergessen, aber komplett übernommen. Die ganze Woche war eh schon voll, dann haben wir morgens für den WDR gemacht, Frag doch mal die Maus mit Eckart von Hirschhausen. Mhm. Dann frühen Nachmittag haben wir für RTL eine Show aufgenommen und dann hatte ich ein bisschen Zeit, am Rhein spazieren zu gehen in Köln und bin mit meinem Manager Töne, der auch einer meiner besten Freunde ist, gegangen. Und das ging von jetzt auf gleich. Und vorher hätte ich immer gesagt, mir kann sowas nicht passieren. Mhm. Und plötzlich wurde alles schwarz. Aber so richtig, so ein schwarzes Loch. Da habe ich gesagt, ey, Tön, ich glaube, ich muss mich mal eben hier hinsetzen. Dann saß ich da, habe ich gesagt, ey, bring mich mal zurück zum Hotel. Und ich hatte aber abends noch zwei Jobs. Nämlich, ich habe Emscher Lippe-Halle gespielt und anschließend hatte ich noch eine Gala für die Telekom im Kongresshalle in Bochum. Und dann bin ich aufs Zimmer und Töne meinte, soll ich alles absagen? Und da habe ich gesagt, ja, warte noch mal.
Das ist auch so eine Scheißentscheidung.
Ja, aber aus Pflichtgefühl. Ne? Ich habe das gar nicht mehr gefühlt. Und dann aus irgendeinem Grund habe ich mich rasiert und habe gedacht, ja, jetzt geht nichts mehr. Ich setze mich gleich aufs Fahrrad und fahre nach Afrika. Das habe ich wirklich gedacht. Weil es so gut klingt. Aber ich habe wirklich gedacht, ich mache jetzt nichts mehr. Ich will von allem weg. Ich will meine Ruhe haben. Alles soll weggehen. Mhm. Habe ich mich aufs Bett gelegt. Bin tief eingeschlafen. Aber so tief wie noch nie. Bin wach geworden und dann war es eigentlich schon wieder gut. Dann habe ich abends die Show gespielt, habe noch die Gala gespielt und habe mördermäßig noch an der Savoy Bar gefeiert. Mhm. Aber ich kenne so, Phasen.
Und am nächsten Tag war es wieder gut.
Ab da war alles wieder gut.
Du hattest wirklich nur
so ein Halbtages-Burnout.
Ja.
Krass. Aber seitdem weiß ich, vorher hätte ich das nie so richtig ernst genommen, aber seitdem weiß ich, dass man an einen Punkt kommen kann, wo alles nur noch schwarz und sinnlos ist. Nichts hatte mehr einen Sinn.
Nichts hat einen Sinn. Und nichts hat irgendwie Sinn. Freude.
Auch meine Lieben hatten keinen Sinn mehr. Meine Lieben um mich herum, das war mir alles egal. Ich war alleine auf dieser Welt in dem Moment. Und dann gab es aber immer mal auch so Überlastungsphasen, wo es dann so Tage gab, wo ich gedacht habe, ey, wie willst du die Treppe hochkommen? Das schaffst du nicht. Und komischerweise habe ich aber, und da kann ich, habe ich tatsächlich auch mal gemacht, mit 40 Fieber bin ich noch auf die Bühne gegangen. Sobald ich die Bühne betrete, ist das weg. Da fühle ich mich auch gut. Und ich komme von der Bühne und breche direkt wieder zusammen.
Ich finde aber, das Schlimmste bei sowas ist, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das funktioniert. Also ich funktioniere dann trotzdem. Aber ich finde diesen, wenn du schon merkst, in der Früh dir geht's scheiße, irgendwie, du bist eigentlich mega krank. Jeder andere Mensch wird sich jetzt einmal ins Bett legen und halt schlafen. Aber in unseren Shops ist das einfach teilweise einfach dann halt fast nicht möglich, wenn man einfach mal ehrlich ist. Ja. Ich meine, natürlich könnte man dann irgendwie einfach einmal alles absagen, aber das ist einfach, da hängt dann so viel dran. Das ist manchmal einfach fast nicht möglich.
Ja.
Und dann
ich habe wirklich mit 40 Fieber in Bonn eine Gala gespielt. So Carlo meinte auch die ganze Zeit, geht's dir gut? Und dann habe ich ihm das noch verschwiegen. Ich hatte Fieber gemessen im Hotel. Ich hatte 40 Fieber und ich habe alles nur noch so verschwommen gesehen. Ich habe gedacht, du musst jetzt diese halbe Stunde durchstehen. Und dann hat er mich nach Hause gefahren und ich konnte fast dieses Fahren gar nicht mehr ertragen, weil der ganze Körper so schmerzte.
Ich kenne das.
Und dann habe ich 2 Wochen im Bett gelegen. Die erste Woche konnte ich gar nicht aufstehen und die zweite Woche so zur Toilette, so auf allen Vieren. Das kennst du sicher auch, gerade.
Ja, weil das natürlich ist, du hast ja eh schon keine Ressourcen mehr und dann ballerst du ja nochmal drauf und hier nochmal einer und das ist dann irgendwann einfach zu viel.
Ja.
Also, ja. Ja, aber krass, dass das bei dir so schnell wieder irgendwie gut war.
Ja, das wundere ich.
Krass.
Und ich komme aus einer Familie, wo Depression wirklich die Krankheit ist. Meine Oma hat sich erhangen auf dem Dachboden. Mehrere Onkel haben sich umgebracht, Cousins und Cousinen. Da ist halt, also wenn wir uns treffen, so bei großen Familienfesten, dann heißt es immer, hast du deine Depression dieses Jahr schon gehabt? Aber wir machen auch unsere Witze darüber. Mhm. Ja, und die einen überstehen es gut. Und mein Vater hat auch nur Scheiße erlebt in seinem Leben bis zum 30. Und vielleicht sogar noch etwas darüber hinaus. Und hat aber irgendwann wirklich beschlossen, ab jetzt ist mein Leben gut. Mein Vater ist mit 17 aus dem Haus gegangen, in den Krieg gezogen, war lange in russischer Gefangenschaft, 6,5 Jahre. Da kommen mir gleich die Tränen. Und dann kam er mit 30 wieder. Ey, stell mal vor, du gehst mit 17 aus dem Haus, kommst mit 30 erst wieder. Und hat dann echt bewusst für sich beschlossen, das war, glaube ich, seine Lebensleistung, ich werde jetzt ein ganz glückliches, friedliches, liebevolles Leben führen. Der war so, das war der liebste Vater, den es überhaupt gibt. Ja.
Krass, dass man das irgendwie, glaubst du, man kann das wirklich so beschließen?
Ich weiß ja nicht, der muss viele Türen zugemacht haben. Ne? Also auch zu seinem Keller.
Hat der mal eine Therapie gemacht wahrscheinlich? Nee, das war ja auch so eine Generation.
Die haben keine Therapie gemacht. Nee. Und der war, ja, und der war halt auch der Clown auf der Bühne. Und ja, und hat alles, was da drunter lag, hat er einfach weggedrückt. Und wir Kinder haben nur mitgekriegt, also erstmal, dass er super liebevoll war. Und was in der Familie los war, das ist auch dann auf unsere Generation, auch auf mich, auf meine Schwester und mich und Cousins, Cousinen rübergeschwappt. Und vor 2 Jahren. Hat sich
weil es einfach zu dramatisch ist.
Vor 2 Jahren hat sich mein Patenkind umgebracht. Und das sind natürlich Sachen.
Oh Mann, also es tut mir leid.
Aber umso erstaunlicher ist es ja, dass wir es schaffen, uns da rauszudrehen. Ne? Nur deswegen bin ich habe mich ja eben, als Mikro noch nicht an war, darüber lustig gemacht, so wenn Andrea Berg singt, die Gefühle haben Schweigepflicht. Es ist so schön, dass jetzt öffentlich über Depressionen auch gesprochen werden kann. Aber wenn ich dann so einen Scheiß höre, da gehe ich echt die Wände hoch. Ne? Die Gefühle haben Schweigepflicht und so. Nein, haben sie nicht, überhaupt
haben
nicht.
Sie nicht.
Nee.
Nee.
Ja. So,
ja, hau mal das einen ist Folge 3.
Genau. Mhm. Ja, so eine schöne Witzauflage. So.
Ah, das ist schon.
Ja, das haben wir beide heute mal geheult. Aber das gehört auch zu einer guten das Freundschaft dazu. Ne?
Ja, da heult man auch mal, das ist ja. Okay.
Ja.
Kennst du das Gefühl, dass man. Ich habe das immer ganz krass, weil ich irgendwie immer denke, ich, meine Aufgabe ist es, gute Laune zu verstreuen und irgendwie die Stimmung immer zu heben. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und eigentlich nur heulen möchte, und dann entschuldige ich mich ganz oft dann bei Freunden oder so. Entschuldigung, dass ich heute so schlecht drauf bin. Entschuldigung, dass ich jetzt heul. Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja, mein Umfeld kennt das schon. Also, ich bin echt so eine Hahnwasser gebaut, dass...
Also, seit ich Kinder habe, wirklich. Also ja. Da geht ein Intro von einem Film los, da sehe ich nur einen Wald, muss ich schon Sonne und so...
Also es ist, das hatte ich immer schon.
Also bei mir ist es, seit ich Kinder habe, nochmal so viel. Ich könnte wegen jedem Schorres heulen.
Ja.
Wirklich. Auch wenn was schön ist.
Ja.
Schön und traurig, egal.
Ja, ja.
Oder einfach nur Bäume.
Aber man kann das natürlich auch sehr positiv sehen, dass man so emotional ist und so leidenschaftlich mit den Dingen auch ist. Also das ist doch, auch, das tut mir immer so leid, wenn ich Menschen sehe, die für nichts eine Leidenschaft haben.
Irgendwie traurig,
also,
gell?
Also die nicht nach oben und nicht nach unten ausschlagen. Und wenn wir, so wie wir gerade jetzt nach unten ausschlagen, das bedingt ja wahrscheinlich auch, dass man in beide Richtungen eben so starke Emotionen hat. Und ich genieße das auch, dass ich diese starken Emotionen bei allen möglichen Situationen habe und schäme mich deshalb auch kein bisschen.
Warum auch?
Da kriegt man ja viel mehr mit, oder?
Ja, und eigentlich voll cool, dass man so viele Sachen fühlen und spüren darf.
Ja.
Und ich merke das jetzt auch gerade mit meinen Kindern, die ja noch sehr klein sind. Ich habe mich am Anfang immer mal wieder dabei ertappt, wenn die irgendwie schlechte Laune hatten oder irgendwie wütend waren oder so. Dann war ich so, da dachte ich mir so, was haben die denn jetzt für schlechte Laune? Ja. So, hä?
Ja.
Keine Ahnung, was ist denn hier? Aber das ist eben das Leben, das gehört dazu. Und das ist okay, dass jeder, einfach auch Kinder, einfach schlechte Tage haben.
Ja.
Und das einfach auszuhalten.
Ja.
Einfach auszuhalten, einfach da zu sein, sagen, weißt du was, hast du einen schlechten Tag, das ist okay.
Ja,
ich
und
bin da.
Ja, ja. Ja, genau, das ist auch die Information, die man, was man ja heutzutage auf jeden Fall auch erkannt hat, dass man nicht Kinder nur erzieht, sondern dass man eine Beziehung hat zu Kindern, ja. Und dass sie immer ein berechtigtes Interesse auch haben, natürlich an ihren Wünschen und Sorgen.
Und ich glaube, am Ende des Tages will einfach jeder Mensch, egal wie groß oder wie klein, einfach nur gesehen werden.
Ey, geht dir das nicht auch so, dass du so ein totales Arschloch irgendwo erlebst und du Mitleid hast?
Ja, weil ich mir auch denke, und da muss ich sagen, da ist ja meine Energie dann oft ganz groß, weil ich immer, glaube ich, ein ganz gutes Gespür habe, wie ich die nochmal so für mich packen kann.
Ja.
Und ich habe schon so manches Arschloch, war am Ende dann, ehrlich gesagt, fast ein Bestie für mich. Ja, also wirklich, weil niemand ist scheiße, weil er scheiße ist, sondern weil es den meisten Menschen einfach nicht gut geht.
Ja, ja. Das ist ja auch so bei Cholerikern, also, denke ich auch immer, boah, ey, muss dein Leben schlecht sein, dass du hier über solche Sachen ausrastest. Kennst du das, wo du sagst, so, gib mir mal deine Hände, ich gebe dir mal ein bisschen von meiner Energie ab.
Ja, oder ich mache zum Beispiel, ich fange mit meinen Kindern an, sorry, aber wenn meine Kinder richtig wütend sind, dann sage ich, komm, nimm meine Hände mit, du kannst jetzt ganz fest drücken, irgendwie lass deiner Wut Raum. Aber guter Punkt. Oder hast du schon mal meine Lieblingsbeobachtung? Du gehst irgendwie auf der Straße und läufst irgendwie blöd über die Straße und ein Auto beschwert sich, weil er sich denkt, musstest du jetzt da drüber laufen.
Ja, ja.
Und dann bleibst du kurz stehen, schaust den an und sagst, es tut mir leid, Entschuldigung.
Ja. Das ist übrigens... Das hilft immer, wenn du sofort sagst, oh, sorry, tut mir leid.
Ja, wirklich, einfach sagen, weißt du was, war kacke, tut mir
noch,
leid.
Du kannst noch so im Recht sein, du sagst sofort, oh, sorry, meine Schuld.
Ey, die Leute, it's okay.
Ja.
It's all right.
Ja, genau, dann sagen sie natürlich, ey, ist doch kein Problem.
Nee, wirklich. Also ich glaube wirklich, es ist manchmal schwer, also dann nicht zurückzuschreien oder irgendwie nochmal irgendwie so, aber hey, da kannst du so viel gewinnen.
Ich bin
einfach zu sagen, weißt du was, es war scheiße, es tut mir einfach leid. So wenige Leute können sich auch einfach entschuldigen.
Ey, ich bin natürlich durch meine Beklopptheit oft im Unrecht, so im Straßenverkehr. Letztens fahre ich durch Harvesterhut in Hamburg und fahre so mit dem Fahrrad, habe einen Podcast auf dem Ohr und von rechts kommt ein Golf, VW Golf. Da sitzt ein guter Typ drin und ich denke mir, naja, der hat zwar Vorfahrt, aber ich bin ja mit dem Fahrrad, ich fahre mal einfach, ja. Ich komme ja aus Münster, weil da haben Fahrräder immer Vorfahrt. Ich fahre einfach, der fährt langsam, und ich fahre ihm einfach langsam so in die Tür rein. Bock. Er guckt mich völlig entsetzt an und ich sage, ey du Arsch, du siehst ja, dass ich hier fahre. Ich war völlig im Unrecht. Ja, ja, ne? Und ey, dann sag mal, ich komme von rechts, wie kannst du? Und ich stecke meinen Kopf so rein und bin quasi so Nase an Nase mit ihm und sag so, ey, ich hau dir gleich was vor die Fresse.
Zünd dein Auto an.
Und er guckt mich an, wirklich Nase an Nase und sagt, ist das dein Ernst? Und da wusste ich nie mehr, was ich sagen soll.
Aber geile Reaktion eigentlich, oder?
Oder?
Ist das dein Ernst? Wie alt war der?
Also Anfang 40, würde ich sagen. Cooler Typ.
Und dann?
Dann haben wir beide gelacht und wir haben so gelacht.
Ist das geil, sowas liebe ich.
Dass wir uns nicht wieder beruhigen konnten, ne?
Ist das schön. Ist das schön. Ich hatte auch mal auf der Autobahn, hatte ich auch mit einem so einen Stinkefinger-Fight und wir haben uns die ganze Zeit überholt und die ganze Zeit einen Stinkefinger und irgendwann ist der neben mir, wir schauen uns an und fangen beide zu lachen an, weil uns einfach beiden bewusst war, es ist doch völlig bescheuert, was wir machen. Weißt du was? Sowas liebe ich. Und sowas macht für mich wirklich das Leben einfach schön.
Ja, wenn es dann so ausgeht. Ja, es ist wirklich, es geht manchmal so weit, dass ich irgendwo reinkomme, zum Meeting oder was auch immer, und als allererstes sage, noch vor dem guten Tag, Leute, es tut mir alles sehr leid. Wie, was? Ja, alles, egal was passiert, ja,
es tut alles, mir alles sehr, sehr leid. Alles, was jetzt passieren wird, tut mir einfach jetzt schon vorne leid.
Und dann merkst du, das ist so immer so ein richtig, es nimmt so ein bisschen in die negative Energie raus.
Halt. Ja, aber ich finde auch in Partnerschaften, ich meine, das ist das geilste Beispiel oder innerhalb der Familie. Ja. Ne? Wenn einfach mal jemand sagt, weißt du was, war scheiße gerade, das tut mir leid. Ja, das tut gut. Also entschuldigt euch, auch mal, wenn ihr scheiße seid, weil jeder ist mal scheiße.
Was, sag mal, hast du so ein, wie nennt sich das denn, nicht Kosenamen, aber so ein Nickname für deinen...
Nee.
Sauhund oder was sagst du, wenn du den rufst? Nennst du den immer beim Namen? Schweinebacke.
Also meinst du meinen Mann?
Ja.
Ich nenne immer nur Babe.
Also ihr seid verheiratet?
Babe. Ja.
Babe. So wie bei Modern Family.
Ja, Babe. Oder halt Alex.
Alex und Babe. Und er dich?
Babe. Wir sind da super, super individuell, Babe. Nennt sich echt sonst niemand bei euch?
Es wechselt.
Ich könnte mir bei euch zum Beispiel jetzt, ich möchte dir zu nahe treten, könnte ich mir auch schon so einen klassischen Schatz vorstellen.
Das verachten wir beide. Im Gegenteil. Wirklich? Bei uns ist das so, dass wir so Pärchen beschreiben. Weißt du, das sind so Pärchen, die sich Schatz nennen.
Ich dachte jetzt, aber auf eine coole Art, dass ihr euch sagt, so Schatz.
Nee, Spatzel kommt oft.
Ja, Spatz ist bei uns
dann
auch.
Dann sagt sie oft zu mir, Muschi. Ey, Muschi, du musst noch und so. Sie will sich das jetzt aber abgewöhnen.
Entschuldigung.
Und sagt jetzt, will jetzt Foxy sagen.
Good luck. Sowas wieder rauszubekommen ist wahnsinnig schwer.
Ich weiß.
Ja. Und, die nennt dich Muschi.
Ja.
Wie ist es dann, Muschi? Und dann bist du, ja,
was ja,
ist
manchmal natürlich auch in der Öffentlichkeit, ihr ist das hochpeinlich, aber es rutscht dann so raus. Aber
wie kommt sie dann auf Muschi?
Weiß ich nicht, irgendwann haben wir mal, wahrscheinlich haben wir irgendwann so Spielchen betrieben. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
Muschi.
Ja. Ey, hallo, nicht, dass ihr das jetzt hier...
Nee, also ich finde es schön.
Wir könnten auch piepen. Das wäre doch vielleicht auch interessant für die HörerInnen. Wie ich sie nenne. Also Sauhund kommt schon mal vor.
Sauhund.
Und in letzter Zeit gern mal Schappi.
Klingt nach einer sehr gesunden Partnerschaft.
Ja, wir haben viel, also bei uns wird echt viel gegeiert.
Aber ich finde Muschi und Schappi, muss ich sagen.
Ja, Schappi, weil es gab doch mal diese Werbung, ein ganzer Kerl dank Schappi. Ne? Und kennst du das noch? So
ja,
eine Hundefutter-Werbung?
So alt bin ich leider auch schon.
Und mir geht's halt, ich habe dir da viel zu verdanken, weil die achte schon sehr darauf, dass ich gesund lebe.
Das klingt wie so ein neues RTL2-Format, Muschi und Schappi und
Tour.
Ja. Ihr fahrt aber irgendwie so, keine Ahnung, fahrt so rum. Guckt sie mal, ob so Sperrmüllhöfen los ist und so.
Warte, wer hat seine Checkt Frau so denn immer Muschi genannt? Edmund Stoiber.
Stimmt.
Dein früherer Landesvater.
Liebt er noch?
Der lebt noch, ja.
Der lebt noch.
Das ist immer am schönsten.
Ja, von dem ich ja ganz
oder ich stelle mir vor, wenn du demnächst erzählst, ich habe mit Atze Schröder einen Podcast aufgenommen.
Dann lebt er noch.
Lebt er noch.
Das ist schlimm eigentlich, ne?
Ja.
Wenn du so alt bist, dass die Leute sich fragen, lebt er eigentlich?
Oder hast du ein Bild gemacht, weil...
Weiß er nicht.
Und weiß er nie, ne?
In diesem Sinne, freut euch, dass ihr am Leben seid, genießt das Leben und entschuldigt euch einfach mal, wenn ihr scheiße seid.
Auch wirklich ein guter Tipp. Also jetzt zu Leuten sagen, ich hab dich lieb.
Mhm.
Und das Zweite ist irgendwo reinkommen mit den Worten, es tut mir alles so leid.
Ist auch, ja,
Ist eigentlich auch ein schöner Programmtitel. Es tut mir alles so leid. Da kannst du ja alles. Ich wollte immer mal ein Programm machen, wo ich so zumindest das erste Set nur aus Witzen bestreite, wo ich den Leuten sage, was ich nicht machen werde. Mhm. Weil es zu so ist, zu sexistisch, zu platt, zu veraltet. Und dann nur so totale Brüller. Das Publikum muss quer in der Luft liegen und die Tränen müssen fließen vor Lachen. Und du sagst, es tut mir so weh, dass ihr über so einen Scheiß lacht. Ne? Da könnte ich ja auch Sachen erzählen wie, Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Ja, wenn Sie die Wanne damit vollkriegen. Weißt du, so ganz alte Dinge. So ganz alte Dinge, wo du aber weißt, guck mal, du lachst jetzt auch.
Das war so beschissen.
Ja, natürlich ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann, weißt du, aber dann also, eine Dreiviertelstunde, nur so ein Zeug, die Leute lachen und du beschimpfst die ganze Zeit das Publikum und sagst, ey, dass ihr über so einen Scheiß lacht, ne?
Ja, ist irgendwie, finde ich ganz funny, die Idee.
Kennst du die Lieblingssexstellung der Deutschen? Er unten, keiner oben.
Verstehe nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hä?
Ja, läuft halt nichts. Okay.
Okay.
Stimmung im Eimer. Wow.
Ja, habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet, bin ich ehrlich.
Ey, der ist super.
Ich finde den wirklich richtig flach.
Ja.
Aber der mit dem Durchfall, das mich noch, wirklich, da habe ich nur so.
Ja, unten, aber der, keiner
nee,
oben.
Wirklich, also nee, nee, den wirklich, nee.
Der Mann alleine im
Bett. Nee, finde ich gar nicht lustig.
Weil es so wahr ist?
Nee, ich weiß es nicht. Gib mir nichts, der Witz. Aber weißt du was, Atze? Es ist immer eine Frage des Geschmacks. Und
ja, sorry.
Bin mir sicher, dass du da. Weißt du was, du gehst jetzt gleich nochmal raus.
Wäsch dir den Mund mit Seife aus.
Und dann kommst du wieder rein und wir fangen nochmal an. Ja?
Okay, so. Gut.
Treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine, sagt die eine zur anderen, warst du im Urlaub, weil du so braun bist. Okay. Ja, dann lassen wir es jetzt, oder? Wegen Bremsspur, ne? So,
ja, schon verstanden. Das, ja.
Lass du jetzt nur nicht, weil du mich verletzen willst, weil ich nicht.
Nee, das war kein Payoff. Ich hatte mir wirklich vorgenommen zu lachen.
Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Bis nächste Woche.
Na, wie war's?
Oh, die war ja nochmal ganz anders als. Wir loslegten, habe ich gedacht, es wird wie immer, aber wir haben ja heute beide geheult. Boah, und das gehört wahrscheinlich zu einer guten Freundschaft auch dazu, dass man mal zusammen heult. Ich wusste, dass es in uns beiden so drin ist und dass wir an den Punkt kommen würden. Was heißt, ich hatte den Verdacht, wenn Evelyn und ich zusammen sitzen, dann sitzen natürlich auch zwei Clowns zusammen. Und die können auch ganz schön traurig sein. Und ja, den Moment hatten wir heute. Finde ich gut. Das ist fast wie so ein Drehbuch. So ein Moment of Truth.
Ja, Folge 3 war mal wieder eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wir haben heute beide ein paar Tränchen verdrückt. Ich merke auch immer wieder, gell, wie unangenehm es mir dann doch ist, zu weinen. Obwohl das einfach dazugehört zum Leben. Aber ja, die Folge ist deep, aber auch lustig, bis auf die letzten Gags ganz am Ende. Die sind einfach nur scheiße. Aber wie gesagt, Leute, bleibt einfach mal dran und genießt es.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe jetzt endlich meinen eigenen Podcast. Ab dem 11. September könnt ihr euch jeden Mittwoch von mir und einer wundervollen Gästin unterhalten lassen. Es gibt ja immerhin drei gute Gründe, warum ich einen eigenen Podcast brauche. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine Minderheit. Comedian ohne einen eigenen Podcast. Egal. Drittens, wir sind nicht nur unterhaltsam.
Also habe ich immer noch ein BH, Körbchengröße 75B, ich habe aber Doppel-D. Und da merke ich manchmal, dass der Nippel oben rauskommt.
So klar, wenn da ein Typ kommt, der mir gefällt, wäre ich super. Aber da war es so, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, macht mein Traum bei Take Me Out mit, weiß ich jetzt auch nicht.
Sondern sprechen auch Themen an, über die einfach viel zu wenig gesprochen wird, wie...
Ach, wenn du einen Typen hast, der ein Problem damit hast, dass du nicht im Kloster vorher gelebt hast, dann ist es wahrscheinlich für dich dann auch einfach der falsche Typ.
Ich weiß noch, wo ich auf der deutschen Schule war, hat mir eine gesagt, ja, eigentlich wäre sie hübsch, wenn sie nicht die Hexennase hätte.
Alter. Zusammen mit Promis und Nicht-Promis sprechen wir über Themen, die uns wirklich am Herzen liegen und sind dabei einfach wir selbst. Denn wir alle sind mega unterschiedlich, aber haben eine Sache gemeinsam. Wir haben Redebedarf. Also, ich freue mich auf euch.